SWR 2 Tandem.
Eine Deutsche im Haus. Das ist so ziemlich das Letzte, was sich Joost gewünscht hat. Warum musste das Mädchen, das der Sohn nach den Sommerferien als seine neue Freundin vorstellt, ausgerechnet aus Deutschland stammen? Jenem Land, das ihn 1943 zur Zwangsarbeit rekrutiert hatte. Die Erinnerungen an diese Zeit, an den Krieg, die Angst und die Entbehrungen belasten ihn noch immer. Die Deutsche hat er trotzdem in sein Haus gelassen. Mein holländischer Schwiegervater. Die Geschichte einer Versöhnung von Claudia Heisenberg.
Ich weiß natürlich viele Dinge von früher, nicht die früher war.
Ja.
Es war nicht leicht, meinen Schwiegervater zu diesem Gespräch zu bewegen. Er steht nicht gern im Mittelpunkt, ist ein zurückhaltender, schüchterner Mensch. Seit dem Tod seiner Frau vor 21 Jahren lebt er allein in dem großen Haus, versorgt sich mit 93 immer noch selbst. Auch geistig ist er absolut fit. Jetzt aber stellt er sich stur. Auf keinen Fall will er in ein Mikrofon sprechen. Immerhin darf das Aufnahmegerät mitlaufen, aber nur in sicherer Entfernung. Joost wehrt ab. Es gebe doch schon so viele Geschichten über den Krieg. Alles sei gesagt, geschrieben und gezeigt. Noch eine Geschichte mehr, wer wolle die überhaupt hören? Er hat Angst, alte Wunden aufzureißen, möchte nicht mit dem Finger auf die Deutschen zeigen.
Ja, das ist eine Periode gewesen, dass du das...
Es gab eine Zeit direkt nach dem Krieg, da war mir alles noch gut im Gedächtnis. Die Entbehrungen, die Angst und das Leid, der Verlust von Freunden und Familienmitgliedern. Aber die Erinnerungen sind mehr und mehr verblasst. Nur manchmal kommen doch wieder Fetzen nach oben. Inzwischen habe ich eigentlich das Gefühl, es reicht. Es ist passiert. Ich habe es überlebt. Und es geht weiter. 70 Jahre sind vergangen. Da muss man nicht mehr drüber reden. Die Generation, die den Krieg miterlebt hat, die Menschen sind fast alle tot. Darum lass die alten Geschichten doch einfach ruhen.
Die Generation, die das selbst überlebt hat, die sind praktisch alle tot. Lass das doch sitzen.
Bis ich Joost kennenlernte, war der Krieg für mich ziemlich abstrakt. Trotz Geschichtsunterricht an der Schule und zahlreicher Bücher, Filme und Dokumentationen, die ich über Nazi-Deutschland gelesen und gesehen hatte. Mein Vater, Jahrgang 1938, und meine Mutter, geboren 1942, haben die Zeit als Kinder erlebt und erinnerten sich nur bruchstückhaft. Meine Mutter und mein Schwiegervater sind genau 20 Jahre auseinander. Er ist damals schon ein junger Mann und einer von 500.000 Niederländern, die bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges in Deutschland als Zwangsarbeiter eingesetzt wurden.
Wir haben unser Handeln gegen den undeutschen Geist gerichtet. Übergebt alles Undeutsche dem Feuer!
Joost ist 11 Jahre alt, als Hitler in Deutschland an die Macht kommt. Jeden Abend sitzt die Familie gemeinsam vorm Radio. Sie hören von der Bücherverbrennung, dem Feldzug gegen die sogenannte entartete Kunst und den Zwangsmaßnahmen gegen Juden. Die Nachrichten aus Deutschland werden immer beunruhigender. Im Frühsommer 1939 macht Joost Abitur und beginnt im September an der Technischen Hochschule in Delft ein Studium der Ingenieurswissenschaften. Im Winter, 3 Monate nach dem deutschen Überfall auf Polen, beginnen die Niederlande sich zu mobilisieren. Noch hoffen alle auf eine Wiederholung des Wunders, das ihr Land im Ersten Weltkrieg von den deutschen Truppen verschont hatte. Doch am frühen Morgen des 10. Mai 1940 marschiert die Wehrmacht in die neutralen Niederlande ein und Fallschirmjäger greifen strategische Punkte an. Joost soll an diesem Tag an der Uni eine Klausur schreiben.
Ich bin also morgens zur Technischen Hochschule, aber die war geschlossen. Das Examen fand nicht statt. Anscheinend war ich naiv genug zu glauben, dass die Klausur geschrieben würde. Ich dachte, wir würden den Deutschen schon Einhalt gebieten. Die Engländer würden kommen und uns helfen. Ich hatte so ein Gefühl von, das wird schon schief gehen.
Mit doch wel twijfels in je achterhoofd. Goed, toen werd ik dus naar op de fiets von Delft nach Wassenaar gefietst.
Ich bin dann auf dem Fahrrad von Delft nach Wassenaar gefahren, wo meine Eltern im Garten saßen und damit beschäftigt waren, ihre silberne Hochzeit vorzubereiten. Irgendwann hörten wir Schüsse. Wir sahen die deutschen Flugzeuge am Himmel. Das passierte alles über unseren Köpfen. Darum gingen wir ins Haus. Da gab es so einen ganz schweren Esszimmertisch aus Eiche und wir beschlossen, uns darunter zu verkriechen, für den Fall, dass eine Granate auf unser Dach fällt.
Tafel, so ein Klostertafel, so das heet, so ein heel zwaar Ding. Und wir dachten, gaan wir onder zitten, dass als er iets opvalt.
Plötzlich gab es tatsächlich einen Riesenknall.
Naja, so ins Dach geraakt.
Die Granaten landeten zwar nicht auf dem Haus, aber im Garten, genau da, wo wir vor wenigen Minuten noch gesessen hatten. Und auch auf dem Nachbarhaus.
Daarnaast. Dus, laat ik zeggen, 5 meter daarnaast, daar viel ich hinaus. En 10 meter, 12 meter, 15 meter daar vandaan, op het huis van de buren.
Auf einmal ist der Krieg ganz nah. Am frühen Nachmittag des 14. Mai, einem Dienstag, bombardiert die deutsche Luftwaffe Rotterdam. Fast 1000 Menschen sterben, die historische Altstadt wird dem Erdboden gleichgemacht. Zahlreiche Wohnungen werden zerstört, zigtausende Rotterdamer obdachlos. Joost und seine Familie sehen die Stadt in der Ferne brennen. Die Niederlande kapitulieren. Ein paar Tage später steht ein deutscher Militärangehöriger vor der Haustür und will sich für kurze Zeit bei ihnen einquartieren.
Wir hatten unter dem Dach ein kleines Zimmerchen, eine Art Gästezimmer. Da kam er rein. Ansonsten haben wir uns nicht mit ihm abgegeben. Keine Gespräche, nichts. Wir wollten keinen Kontakt. Er konnte da schlafen, aber dann war es das auch. Hat er auch verstanden. Er war eigentlich ganz höflich, kein Schurke.
Dus meneer die ging naar boven, naar zijn logeerkamertje met zijn koffertje enzovoort.
Er ging dan in zijn zimmer en kwam weer runter met een hakenkreuzflagge, die er aan onze vlaggenmast hängen wollte. Auf gar keinen Fall, sagten wir. Dass sie hier übernachten ist eine Sache, aber das geht entschieden zu weit. Er hat das auch akzeptiert. Als wir später einmal heimlich sein Zimmer inspizierten, lag die Hakenkreuzflagge als Tagesdecke auf dem Bett.
En toen zijn we dus een kamer binnengelopen. Toen lag dus op zijn bed, lag als spray, lag zijn hakenkruisvlag. Die lag daar zo, als spray, op zijn bed.
Der erste direkte Kontakt mit den deutschen Besatzern dauert nur wenige Tage. An der Technischen Hochschule beginnen die Semesterferien und Joost fährt zum Segeln auf die Söldersee. Als im November 1940 die jüdischen Professoren der Hochschule verwiesen werden, boykottieren die Studenten die Vorlesungen. Franz von Hasselt, ihr Anführer, wird verhaftet und nach Buchenwald deportiert. Die Uni schließt ihre Pforten und wird erst knapp ein Jahr später, im September 1941, wieder eröffnet. 2 Jahre lang geht alles seinen gewohnten Gang. Dann kommt ein Brief. Die Studenten werden aufgefordert, eine Loyalitätserklärung zu unterzeichnen. Da Joost, wie die Mehrzahl der Studenten, nicht unterschreibt, muss er die Uni verlassen. Nach ein paar Monaten erfährt er, dass alle, die die Loyalitätserklärung nicht unterschrieben haben, zum Arbeitseinsatz nach Deutschland beordert werden. Sollte er sich weigern, würde man seinen Vater inhaftieren. Mit gepacktem Koffer und schweren Herzens begibt sich der 21-Jährige zur Meldestelle nach Den Haag. Von dort aus geht es direkt weiter zum Hauptbahnhof, wo hunderte junger Männer in Güterwaggons gepfercht werden. Das erste Ziel? Ein Durchgangslager in Ommen. Es ist schon dunkel, als sie dort ankommen.
Heel griezelig, hè? Dan kwam je daar binnen, zag je dit overal van die kampvuur en dan in dat half duister zag je alle figuren die tenten opzetten.
Das war gespenstisch. Wir kamen da rein und sahen überall Lagerfeuer und im Halbdunkel, wie Männer dort Zelte aufbauten. Sehr unheimlich. Auch weil ich dachte, was passiert jetzt? Und mir klar wurde, ich bin in einem Lager, das sieht nicht gut für mich aus. Nach ein paar Tagen, wie viele es waren, weiß ich nicht mehr so genau, hieß es dann, ihr geht auf Transport nach Deutschland. Als wir zum Güterzug gebracht wurden, war der Bahnhof voller Menschen. Die hatten irgendwie davon erfahren, dass wir deportiert werden. Zwischen all den Leuten stand auch mein Vater. Er hat mir zugewinkt. Das fand ich großartig von ihm. Es war natürlich auch schrecklich für ihn, denn wir wussten nicht, was uns bevorstand.
Ja, natürlich war es sehr vervelend für ihn. Ja, und wir wussten helemaal nicht, was uns boven ons hoofd hing. Ga
jij noch die Koekjes, of soll ich die even halen?
Ja, weet waar ze staan, de koekjes? Ja.
Wir machen eine kleine Pause. Es ist kurz vor 16:30. Zeit für eine Tasse Tee und einen Butterkeks.
Ja.
Eigentlich hatte ich geplant, das Interview an 2 oder 3 Tagen zu führen. In kleinen Häppchen, damit es für den alten Mann nicht zu anstrengend wird. Aber mein Schwiegervater will das Ganze hinter sich bringen. Über 3 Stunden lang erzählt er fast ohne Unterbrechung und taucht ein in die Vergangenheit.
Helemaal geen flauw idee waar we naartoe gingen. En toen kwamen we uiteindelijk, in Hannover aan. Ja.
We hadden geen blassen Schimmer, waar het hingehen sollte. En kwamen schließlich in Hannover aan. Von da aus sind wir mit dem Bus, beziehungsweise Bussen, denn wir waren ziemlich viele, zur D-Mark-Fabrik gebracht worden.
Deutsche Maschine, Maschinen AG.
D-Mark.
Deutsche Maschinen.
Noch was. AG, Deutsche ja. Maschinen AG, ja. Aktiengesellschaft. Auf dem Werksgelände zwischen den Fabrikhallen standen Zelte und Baracken, wo die Zwangsarbeiter untergebracht waren.
Dazwischen standen allemaal Tenten of Baracken, waar dus de Arbeitseinsatz sich ontwikkelde, waar dus de dwangarbeiders zaten.
Da die Niederländer, genauso wie die Dänen und Norweger, laut Nazi-Ideologie zu den Ariern zählen, sind die jungen Männer sozusagen Zwangsarbeiter erster Klasse und genießen einige Privilegien. Anders als die Osteuropäer werden sie auch nicht auf dem Werksgelände untergebracht, sondern in einem idyllischen Waldhaus, weit genug entfernt von der Fabrik, in sicherer Umgebung. Am nächsten Morgen werden die Neuankömmlinge aufgeteilt. Jost landet an einer Drehbank bei einem Rheinländer, einem freundlichen und bescheidenen Mann, mit dem er gut auskommt. Der erzählt, dass er an die Front muss, sobald Jost die Arbeit beherrscht.
Man begon dus met van so lang mogelijk uithouden bij die bank, zonder dat ik er zelf aan hoef te gaan werken.
Es ging also darum, so lange wie möglich an dieser Drehbank zu bleiben, was nicht so schwierig war, denn die Arbeit war sehr komplex. Ich bin eigentlich recht geschickt, aber ich hatte auch Angst, einen Fehler zu machen und dann als Saboteur an der Decke zu baumeln. Also dachte ich, ich setze mich einfach daneben, schaue zu, wie es geht und er erklärt mir, was zu tun ist. Dann werden wir sehen, wie es weitergeht.
Ich bleibe mit ihm sitzen und er erzählt mir, wie es geht, mit dem Knipoog.
Eines Tages kam dann einer der Bewacher und sagte, ihr redet zu viel. Und ich musste zur Direktion. Da saß ein Mann mit Hakenkreuzanstecker am Revers, der direkt anfing zu schimpfen. Er beschuldigte mich zu sabotieren und drohte, mich in ein Arbeitserziehungslager zu stecken. Er hatte schon den Telefonhörer in der Hand und ich dachte, oh je, jetzt ist es soweit. Ich hatte eine Ahnung davon, was mir bevorstand, denn ein Bekannter von mir war in so einem Lager gewesen. Als er zurückkam, war er ein anderer Mensch. Er sah furchtbar aus, war kahlgeschoren und psychisch ein Wrack.
Er sagt, nou, je gaat nog in een Arbeitserziehungslager. Misschien ken je dat begrip?
Der Parteimann nahm also den Telefonhörer und ich dachte, Hilfe. Aber er legte den Hörer wieder auf die Gabel und sagte, ich gebe dir noch eine Chance. Was für ein Sadist.
Ich dachte, oh Jesus. Dus hij nahm den Telefon op und toen smeet hij weer neer. Er zei, nou, ich soll noch eine Chance geben. Sadist, hè?
Jost kommt in eine andere Abteilung und muss Gießnähte abschleifen. Keine besonders anspruchsvolle Arbeit, aber er ärgert sich nun doch, Teil der Kriegsindustrie zu sein. Er will so schnell wie möglich wieder zurück nach Holland. Und er hat einen Plan. Aber erst einmal wird er nach Wolfsburg verfrachtet, das 1938 als Sitz des Volkswagenwerks gegründet, damals noch Stadt des Kraft-durch-Freude-Wagens bei Fallersleben heißt. Mit Klaas, einem Kommilitonen aus Delft, versucht Joost einen Platz im Labor zu ergattern. Dem Laborleiter kommen die beiden technisch versierten niederländischen Studenten gerade recht. Sie sollen Material auf Bruchfestigkeit prüfen, mit einem Verfahren, das sie aus der Hochschule in Holland kennen.
Da hat er mir erzählt, dass er dieses Kühlsystem so entwickelt hat, dass es eigentlich nicht richtig funktionieren konnte, weil Röhrchen zu dünn waren und ja, ein Motor würde dann ziemlich schnell warm laufen. Aber es war nicht offensichtlich, dass es ein Fehler war. Ja, für mich war das dann immer so, mein Vater, der Held, der hat Volkswagen sabotiert.
Da wisten wir dus, wij om twee, dat dat helemaal zou mislukken.
Klaas und ich, wir wussten beide, dass die Kühlung nicht funktionieren würde. Aber ich habe es doch ein bisschen mit der Angst bekommen. Wenn die das spitz kriegen würden, dann wüssten sie, dass wir sabotiert haben. Allerdings mussten wir raus aus der Fabrik, weil Luftangriffe drohten. Das war vorher noch nie passiert, was mich erstaunt hat. Denn dort wurden Unterteile für V1 und V2 Raketen gebaut. Das wussten die Alliierten bestimmt. Aber gut, vielleicht auch nicht. Jedenfalls, solange wie wir dort waren, hatte es noch keinen Luftangriff gegeben.
Die drohenden Bombardierungen verstärken bei Joost das Gefühl, aus Wolfsburg verschwinden zu müssen. Dann werden die niederländischen Studenten auch noch zu einer Versammlung gerufen. Ihnen wird unterstellt, die Arbeit zu verweigern und gedroht, sie in ein Konzentrationslager zu bringen. Höchste Zeit also, den Fluchtplan in die Tat umzusetzen. Über Umwege hatte Joost von einem niederländischen Psychiater eine Bescheinigung bekommen, dass er aufgrund schwerer psychischer Probleme arbeitsunfähig sei. Um entsprechend krank auszusehen, beginnt er heimlich zu hungern. Als Joost, deutlich abgemagert und geschwächt, den Betriebsarzt von Volkswagen aufsucht, wird er direkt zu einem Spezialisten nach Hannover geschickt.
Ich kam ins Sprechzimmer und dort hing ein großes Porträt von Bismarck. Also nicht von Hitler, nicht von Göring und auch nicht von Goebbels oder irgendeinem anderen aus der Partei. Ich dachte, das ist nicht schlecht. Der Arzt ist zwar Deutscher, aber bestimmt kein Nazi. Das beruhigte mich.
Ein Nazi ist die fast nicht. Das stellte mir wohl gerüst, aber ja, kam so ein halb Leik an.
Ich sah aus wie eine wandelnde Leiche. Es ging mir wirklich nicht gut. Das hat er mir abgenommen. Er meinte, ich müsse nach Hause. Ich wäre arbeitsunfähig. Wenn man sich das so anschaut, habe ich wirklich viel Glück gehabt. Da hätte alles Mögliche schiefgehen können.
Aber Joost bekommt ein Attest. Und auch im Volkswagenwerk gibt es keinen Widerspruch. Er darf tatsächlich seinen Koffer packen und gehen. Zurück in Holland findet er eine Anstellung beim Patentamt. In Sicherheit ist er dort aber nicht. Immer öfter werden auch Leute, die wie Joost Papiere vorzeigen können, auf offener Straße verhaftet und abgeführt. Als ihm der Boden unter den Füßen zu heiß wird, taucht er im Herbst 1944 in einer Psychiatrie unter. Die Alliierten sind bereits auf dem Vormarsch. Im August hatten französische Truppen Paris befreit. Im Oktober erobern amerikanische Soldaten Aachen.
Dann begann der Hungerwinter. Es gab kaum noch was zu essen. Wir hatten noch Gemüse aus dem Garten und außerdem Tabak zum Tauschen. Es ging uns also gar nicht so schlecht. Der Winter war unglaublich kalt. Es gab sehr viel Schnee. Manchmal klingelten Leute an der Tür. Halb verhungert und total kaputt standen sie in der Kälte. Furchtbar war das. Ganz schlimm.
Die helemaal verhungert waren. In de sneeuw, in de kou. Helemaal kapot. Vreselijk was dat. Heel erg.
Kurz Kurz vor Kriegsende droht Jost doch noch aufzufliegen. In der Psychiatrie findet eine Razzia statt. Er ist nicht der einzige Untergetauchte dort. Eine jüdische Familie wird mitgenommen. Noch bevor die Deutschen das Gebäude durchsuchten, hatte Jost von einer Schwester eine Spritze mit einem Schlafmittel bekommen. An die Razzia hat er keinerlei Erinnerungen. Die jüdische Familie aber wird er ein paar Monate später zufällig in Amsterdam treffen. Sie haben überlebt. Im April 1945 beginnen die Alliierten, Lebensmittelpakete über den Niederlanden abzuwerfen. Die Insassen der Psychiatrie warten auf das Ende des Krieges.
Dat hoorde ik ineens Oranje Boven zingen. Wat hoor ik nou? Oranje Boven, Oranje Boven.
Eines Tages hörte ich plötzlich, wie Leute die niederländische Nationalhymne singen. Ich dachte, was höre ich da? Oranje Boven, Oranje Boven. Lang lebe die Königin. Da war der Krieg vorbei. Und das alltägliche Leben musste wieder beginnen. Die Lebensmittelzuteilung war natürlich noch knapp. Es gab nicht genug zu essen, es gab keine Elektrizität, keine Kohle, geschweige denn Öl. Das Land war komplett leergeraubt, es gab nichts. Und es kam auch nur langsam in Gang. Aber man hatte das Gefühl, es wird besser. Und davor wurde es immer schlechter.
Aber ich hatte das Gefühl, es wird immer besser. Und davor war es immer schlechter.
Nach dem Krieg haben die Niederländer von den Deutschen die Nase gestrichen voll. Die aggressiven Nachbarn werden verachtet und gemieden. Rotmoffen, Scheißdeutsche werden sie genannt. Jost beendet sein Studium, heiratet Mimi und arbeitet als Ingenieur bei einem großen Mineralölkonzern.
Mein Vater musste ab und zu nach Deutschland für seine Arbeit, hat beim Shell gearbeitet. Das war immer doof, das hat ihm nie gefallen. Mit Deutschen wollte man nichts zu tun haben. Es gab viele deutsche Touristen in Holland. Ich habe in Den Haag gewohnt, das heißt an der Küste, im Küstenort Scheveningen. Und da waren immer sehr viele Deutschen. Und wenn zum Beispiel ein deutsches Auto angehalten hat und die Leute haben dann auch immer natürlich in Deutsch gefragt, wo es zum Strand geht, dann sind meine Eltern eigentlich immer weggelaufen. Die wollten die Leute dann auch nicht antworten.
Deutschland ist ein Tabu in der Familie. Alles, was deutsch ist, unerwünscht. Auf dem Weg in das Elsass werden deutsche Autobahnen gemieden, auch wenn das Umwege bedeutet und Zeit kostet. Kommt Hans oder eine der beiden Töchter mit einer schlechten Deutschnote nach Hause, ist das, anders als in den anderen Fächern, kein Problem. Deutsch muss man nicht können, denn Deutsch braucht man nicht. Mit deutschen Arbeitskollegen hat Jost nur geschäftlich zu tun. Mit ihnen ausgehen und feiern will er nicht. 1982, nach einer Interrail-Reise durch Europa, offenbart Sohn Hans, dass er ein deutsches Mädchen kennengelernt hat.
Na, das war verschrecklich. Er hat eine Stellfreundin, die es auch gehabt hat, noch ein Deutscher.
Das fanden wir furchtbar. Hans hatte schon einige Freundinnen gehabt und jetzt ausgerechnet eine Deutsche. Wir wollten keine Deutsche bei uns in der Familie haben. Das fanden wir nicht in Ordnung. Aber du hast unsere Bedenken schon beim ersten Besuch ausgeräumt, weil du Französisch gesprochen hast. Und natürlich deine ganze Art. Du wurdest sofort akzeptiert.
Seitdem war alles super und alles gut. Und haben sie ihre ganze Haltung auch Deutschland gegenüber enorm verändert.
Jost hat den Krieg erlebt. Für mich ist die Zeit Geschichte. Unsere Begegnung war für uns beide eine Konfrontation. Aber ist es auch eine Geschichte der Versöhnung? Jost weiß es nicht. Er ist nur erleichtert, dass es jetzt vorbei ist.
Ich bedauere es nicht, dass ich die Geschichte noch einmal erzählt habe. Aber das war jetzt wirklich das letzte Mal, dass ich davon angefangen habe. Damit ist dieses Gespräch auch ein Abschluss. Ja, das ist es wohl.
Mein holländischer Schwiegervater von Claudia Heisenberg, SWR 2015. Wenige Monate nach dem Entstehen dieser Sendung ist Jost Weckerlin im Alter von 94 Jahren gestorben. Unsere Autorin ist froh darüber, dass sie dieses letzte große Gespräch mit ihm geführt hat.